kennen wir das von unserem Leben. Und besonders vielleicht der eine oder der andere, der etwas schon im Glauben, schon länger im Glauben unterwegs ist, dass wir, wenn wir uns bekehrt haben, kennt ihr das, geh mal ein paar Jahre zurück, wo du Jesus kennengelernt hast und dann ist man so begeistert von Jesus und vom Glauben und man will jedem Großer und Kleiner von Jesus erzählen. Früher ist man nach der Bekehrung, die erste Station war die Diskothek, um dort allen zu erzählen, wie gut Jesus ist. Ich weiß nicht, wer von euch das mal gemacht hat, in die Diskothek gegangen, um zu sagen, hey Leute, Jesus liebt euch. Ich weiß nicht, warum die Diskothek, das war so ein Treffpunkt. Ich frage mich nicht, wieso, aber wir dachten immer, die Diskothek ist gut und manche haben andere Stellen gefunden, andere waren, so ich rede jetzt 30, 35 Jahre her, waren so begeistert von dem Glauben, dass die mit leeren LKWs und leeren Traktoranhänger hinten irgendwo an den Bahnhöfen gegangen und diese Traktoren und LKW-Anhänger waren sozusagen die Bühne und dann stand ein Band und übrigens Evangelisation war damals nicht die Sache von den Jugendlichen, die begeistert sind, arbeiten, essen, schlafen, auf der Straße gespielt haben, sondern das war die Sache von richtig die reife Geschwister in der Gemeinde und sie haben mit verstimmten Gitarren Amazing Grace gesungen, weil die wollten, dass jedem dieses Amazing Grace, diese unfassbare Gnade jedem erzählen. Kennt ihr das? Und man ist dann schon irgendwann mal länger mit Gott unterwegs und passiert, was passiert im Leben, fürs Leben einfach ist, ist diese Freude lässt irgendwann mal nach. Oder bin ich nur der einzige Schräger in diesem Raum? Können wir das? Ja? Und das hat mich auf ein Zitat von Pablo Picasso gebracht, nämlich er hat gesagt, als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Hoppala. Und jetzt versuch mal, diese Aussage an unser Glaubensleben zu übertragen. Als Frischbekehrter, als Neuer in die Gemeinde, als irgendjemand mit Gott unterwegs, hey, ist es nicht schwer, so begeistert zu sein? Aber über die Jahre begeistert zu bleiben, da ist ein Kunst, da ist ein Glaubenskraft, da braucht man eine gewisse Dynamik, damit man auch lebendig bleibt. Das ist so, ich sag mal immer, und das ist auch keine Überraschung, also bitte, Eheleute, hört jetzt ganz gut zu, Leute, die beabsichtigt, irgendwann mal in den goldenen Käfig der Ehe zu gehen, hört auch ganz gut zu, Ehe ist kein Selbstläufer. Für eine gute Ehe muss man was Gutes tun. So wie gute Noten muss man viel lernen. Um erfolgreich zu sein, muss man sich den A abreißen oder reißen, wie das auch immer heißt. Ihr habt eine gute Sprache mit vielen Präpositionen, heftig. Und für eine gute Beziehung mit Gott soll man, muss man auch an sein Wachstum arbeiten. Du kannst mit deiner Arbeit nicht den Himmel erreichen, das ist nur durch die Gnade gemacht. Aber stärker im Geist zu sein, um mehr von Gott zu wissen, erforscht die Schriften, heißt das, versteht ihr? Und deswegen ein Begeisterter, ein Künstler zu sein, so am Anfang ist es easy als Kind. Aber ein Künstler zu bleiben über die Jahre, stark im Glauben zu bleiben, durch die Winde durchzugehen und trotzdem bestehen zu bleiben, hey, das ist eine Kunst. Und wenn ihr denkt, wir sind die Einzigen, die immer wieder mal im Leben zu kämpfen haben, wenn ihr denkt, der hat es leicht zu reden, der Timmy, der hat gar nicht so viele Probleme und so, dann hast du mich noch nicht kennengelernt, wenn das deine Meinung von mir ist. Weil ich weiß, dass ich auch irgendwo in manche Ecken auch zu kämpfen habe. Es gibt auch Dinge, die ich überwinden muss in mein Leben, in mein eigenes Leben. Das ist simpel, das ist Leben, das ist normal. Und alles andere wäre irgendwie Quatsch. Natürlich, wir dürften auch gerne Phasen haben, wo es uns einfach richtig an Flug nach oben geht und wo es uns einfach blinden geht und so. Aber im Großen und Ganzen, wir haben alle irgendwo zu kämpfen. Und dennoch, trotz aller Kämpfe zu sagen, wow, ich bleibe stark in Gott. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich weiß nicht, wer von euch prophetische Worte liebt. Ich liebe prophetische Worte und ich habe heute auch ein prophetisches Wort mitgebracht aus einem Propheten, der in die Theologie gehörte, in die Kategorie die Kleinpropheten, die sind nicht so arg bekannt. Ein paar Kapitel, nicht die mega große Wirkung, das war kurz, aber das war richtig ein Hit, was sie gemacht haben. Trotz ihrer, würde man sagen, in Anführungszeichen theologisch gesehen, klein sein, aber die hatten richtig eine mega, mega, mega Wirkung. Einer dieser kleinen Propheten, der Name ist Programm, der heißt Habakuk. Übrigens, es gibt auch dieses Buch in der Bibel, nur für diejenigen, die das noch nicht gewusst haben. Habakuk ist, es gibt ein Buch in der Bibel von 3 Kapiteln, der heißt Habakuk. Und der Habakuk ist ein ganz, ganz feiner Landsmann von mir. Und dieser Habakuk hat auch was gesehen, was ihm gestört hat. Der ist von Gott berufen, der ist von Gott gesalbt, der ist ein Prophet, alles in Ordnung. Und irgendwann mal sieht er, dass wir als Volk, also damals Zeit, in seiner Zeit, dass das Volk Gottes irgendwo komplett daneben war und er flieht Gott und es passiert nicht. Und so kam ich auf diese Benennung von der Predigt: Gott, wo bleibst du? Und deswegen möchte ich gerne heute, das sind 3 Kapitel, wir möchten eine Reise in diese 3 Kapitel, oder die ersten 10 Minuten für die ersten Kapitel sind schon vorbei, wir werden die 3 Kapitel nur ganz kurz so anfliegen und schauen, was da alles bei diesem Habakuk passiert ist. Ich möchte gerne nur ein Bibelvers am Anfang lesen aus Habakuk 1, 2 und dann schauen wir mal, was bei dem damals los war. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Eieieiei. Habakuk, der Umarmende, der Impraiser, wird man auf Englisch sagen, von Chabak umarmt, so die Grundform von Habakuk. Wow. Ich habe das hier in Rot gemacht. Wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe? Hey, allein dieser Satz zeigt mir, der Habakuk ist schon lange am Kämpfen, oder? Das war nicht das erste Gebet, was er in den Himmel schießt. Und wisst ihr was? So wie wir gelesen haben, es passiert nichts. Gar nichts. Lange Zeit mit Gott. Lange Zeit am Reden, lange Zeit am um Hilfe schreien und bitten und bangen und Gott, wo bist du, Gott, wo bleibst du? Also schau mal so Richtung Nehemia, Ezra und so Richtung Ende, dann findet ihr Habakuk, Seite 563 im Alten Testament. Und scroll mal, vielleicht findest du es schneller. Und das zeigt mir, hey, ich bin verzweifelt, komplett. Und jetzt gehen wir auf den Hintergrund, lesen wir die ersten 3, 4, 5 Verse, werde ich nicht machen, ihr kennt mich, ich bin ein Mann für Zusammenfassungen. Dann sehen wir Folgendes, was Habakuk beklagt, nämlich er sieht Gewalt und keine Rettung. Er sieht Unrecht, aber Gott ist untätig. Er sieht Menschen, die einander das Leben erschweren. Und er sieht Schwache, die unterdrückt sind. Und er flieht, das ist alles in den nächsten Versen zu lesen. Wenn man dieses Gebet oder diese Flehen und Schreien von ihm, Gott, wo bleibst du, warum tust du nicht, wie lange soll ich noch? Er sieht diese ganze Unrecht und weiter gehst, er sieht Zank und Streit ohne Ende, Gesetzlosigkeit. Das heißt, die Menschen haben alles, was Gott von ihnen gefordert, einfach komplett beiseite gelegt und komplett missachtet. Gesetzlosigkeit bedeutet, Gott, dein Wille spielt keine Rolle für mein Leben. Das heißt nicht, ich habe die 10 Gebote irgendwo vergessen. Das heißt, Gott, was du mir sagst, es geht mir am A vorbei und das juckt mein Leben über. Das nennt man Gesetzlosigkeit. Wenn Gottes Wille, Gottes Anforderung für mein Leben keine Rolle spielen, dann bin ich gesetzloser sozusagen im alttestamentlichen Kontext. Okay? Gesetzlosigkeit ohne Ende. Die Macht von Gottlosen über die Gerichte, die Menschen, die sozusagen böse sind, die waren stärker und mächtiger als die, die eigentlich Gottes Willen tun. Und das bringt alles diesem jungen Habakuk zum Verzweifeln. Und er hat keine Ahnung, was zu tun ist und dann Recht in Unrecht verdreht. Wenn die Wahrheit verdreht wird, die vor deinen Augen wird, wenn das, was Gott will, so gedreht wird und du weißt, Gott will das nicht so, aber alle sagen, doch, doch, schau mal, das machen wir einfach mal so und das ist gut, verstehst du? Sünde heißt Sünde, egal wie du so verpackst, mit Papier, mit Schnüre, mit was auch immer, was Gott nicht gefällt, gefällt Gott einfach nicht. Und ich sag dir, egal was du von mir denkst, ich als Pastor, ich als gläubiger Mensch, ich werde nie das segnen wollen, was die Bibel einfach nicht segnet. In jeder Hinsicht, das will ich nicht. Warum? Weil die Kirche entscheidet nicht, was die Bibel, was von der Bibel gelehrt wird, aber die Bibel entscheidet, was die Kirche lehrt. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel entscheidet, was wir predigen und die Kirche entscheidet, was gepredigt wird aus der Bibel. und was geändert wird und was gedreht. Und wenn ich heutzutage schaue, was in unserer Welt alles passiert, wie viele Wahrheiten gedreht werden, ja, damit alle gleichberechtigt sind, es tut mir leid, da bin ich einfach out. Ich höre es, ich respektiere anderes Denkende. Und anderes Denkende respektieren bedeutet nicht zustimmen zu dem, was sie meinen. Oder? Das ist ja Demokratie. Und ich denke, ich darf diese Anforderung sogar stellen, wenn eine bestimmte Gesellschaft fordert von mir als Christ, dass ich sie toll finde, dann möchte ich im Gegenzug auch anfordern, dass sie das auch, weil ich auch eine Minderheit als Christin bin hier oder so oder ähnliches oder auch nicht, möchte ich auch genauso dieses Verlangen haben, wie ihr wollt, dass ich euch respektiere. Respekt ruht auf ja Gegenseitigkeit, dann respektiert auch, dass ich das nicht in Ordnung finde, was ihr in Ordnung findet. Das ist ein gegenseitiger Respekt, oder? Denk, meine persönliche Meinung, kannst du so denken, wie du möchtest. Wenn jemand möchte, dass ich seine Lebensart respektiere, soll er auch respektieren, dass ich an Jesus glaube und Jesus liebe und nicht segne, was Jesus nicht segnet. Und so, das Volk hat alles verdreht, was zu verdrehen ist. Und wenn ich diese ganze Tabelle hier lese, da kann man einfach nur schreien, Gott, wo bleibst du? Oder? Wenn man das Ganze sieht, kann man nur schreien, Gott, wo bleibst du? Diese ganze Unrecht, die am Geschehen ist, kann man nur schreien, Gott, wo bleibst du? Warum bewegst du nicht? Warum rettest du nicht? So viel Unrecht ist gerade am Geschehen. Wie viel Unrecht geschieht gerade in unserer Gesellschaft? Mit wie viel Meinungsunterschiedlichkeiten haben wir heute zu kämpfen? Mit wie viel fair und nicht fair geredet. Und so, man kann sehr viel über sehr vieles meinen, aber ich denke, wir haben auch zu kämpfen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht für eine gute Überraschung immer gut ist und parat ist. Er ist immer gut für eine Überraschung. Habakuk klagt ohne Ende und wendet sich an Gott. Und dann kommt so eine Antwort von Gott, die ich nie im Leben erwartet habe. Im Vers 5 heißt das Folgendes. Seht euch einmal unter die Wolken um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lassen, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Wow. Weißt du, was das bedeutet? Habakuk klagt über diese ganze Unrecht und Gott sagt, hey, ich habe gerade was vor. Ich bin gerade, du siehst das ganze Unrecht, aber das ist genau in meinem Plan. Ups. Du klagst gerade über so viel Ungerechtigkeit, aber ich bin voll in Control. Ich hab's in der Hand. Du klagst gerade über dies und dies und dies und dies, aber hey, ich möchte dir sagen, ich bin gerade dabei, was zu tun, was dich im Erstaunen versetzen wird, dass du nicht mal aus diesem Staunen rauskommst. Sogar so weit, dass wenn jemand es dir erzählt hätte, wirst du nie im Leben glauben, dass ich sowas getan hätte. Halleluja. Mein Freund, wenn du denkst, wir hocken in einem Gefängnis, wenn du das glaubst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Josefs Weg zur Herrlichkeit war auch erstmal ein paar Jahre Gefängnis und vorher Brunnen und Schläge. Sklaverei und nicht gut. Nicht, überhaupt nicht gut. Vergiss das einfach. Stell dir vor, du betest Gott an und sagst ihm, Herr, lass diese ganze Corona-Zeugs an uns endlich mal vorbeigehen. Und Gott sagt, Moment mal, wir sind mitten im Plan, was willst du von mir? Frohes Neues. Oder man sagt, besseres Neues dieses Jahr. Stell dir vor, diese Klagen, diese Sorgen, die dich gerade lagern oder belagern, sind genau deswegen da, damit du vorbereitet wirst auf was anderes, auf was Schöneres, auf was Neueres. Stell dir vor, du diese ganze Ereignisse in dein Leben, die ganzen Umstände, die du durchmachst, egal wie unangenehm sie sind, wow, sie würden zu Gottes Herrlichkeit führen. Gestern habe ich, ich habe den Namen letzten Sonntag erwähnt, daher kann ich sie gerne noch einmal erwähnen. Gestern habe ich die zwei Brüder kurz geschrieben und noch einmal Danke gesagt, weil genau vor ein Jahr, also gestern vor ein Jahr, schoben mich die zwei aus dem Krankenhausstation auf meinem Bett zum Auto und dann nach Hause und so. Und das berührt total mein Herz. Ich blicke und sage, wow, vielen, vielen, vielen Dank. Und dann denke ich an diese ganze vergangene Jahr, wie viel Schmerzen das mit in sich beinhaltet hat. Wenn du denkst, du musstest mit Krücken laufen und hast so eine Hebzange wie die Müllsammler in der Stadt, um irgendwas zu deinen Schlüssel zu haben in der Welt. Da denkst du, alter Schwede, wo waren wir letztes Jahr, wo stehen wir heute? Wow, danke. Aber was ich denke und weiß, so viel Herrlichkeit in mein Leben gekommen ist durch diese Zeit, bin total, total, total dankbar. So. Gott antwortet, Habakuk betet und Gott antwortet und Gott zeigt, hey, schau mal, ich werde mal was tun. Und was Gott dann offenbart ab Vers 6 nach weiter, Gott zeigt seine gewaltige Pläne gegen Juda. Juda ist das Volk Gottes, wer nicht weiß, was Juda ist. Also Gottes Volk. Und sagt, hey, ich werde die Babylonier, die Chaldeer quasi, ich werde sie stark machen. Wenn du liest in diese Verse von 6 bis 11, wie Gott die beschreibt, schneller als Pferde, schneller als Jaguar, schärfer als ein Schwert, sie werden jeden Volk verschlingen, sie werden allen fertig machen, keiner kann ihnen widersprechen, die werden richtig groß und richtig mächtig, dass sie jeden fressen können und keiner kann ihnen Widerstand leisten. Und ich denke, yo, prima, hier. Die werden richtig heftig, eine ganz starke Nation sein. Und das verkündet Gott nochmal an Habakuk, der gerade um Gnade fleht wegen der ganzen Unrecht. Und Gott sagt, yo, Junge, das ist das, was ich vorhabe. Ich werde eure Feinde richtig mega, mega, mega machen. Also ich erhebe deinen Feind über dir sozusagen. Scheiße, das ist scheiße. Ja. Das kann man nur sagen. Und dann im Vers 12 bis Kapitel 2, Vers 1, Habakuk flieht Gott dann um Barmherzigkeit und wartet auf eine Antwort. Wenn wir das genauer lesen, Habakuk sagt, hey, ich hocke mal auf die Mauern vom Staat und warte Gott, dass du mir antwortest. Gott gibt eine gewaltige Antwort und sagt, hey, ich mache deinen Feind größer wie du. Und Habakuk sagt, okay, Herr, ich kann nur jetzt um deine Barmherzigkeit, denk mal doch drüber nach, so doof sind wir auch nicht, so gesetzlos wie gerade sind, aber du liebst uns doch, bitte sei so barmherzig und sei so lieb zu uns und vernichte uns nicht. Weil Habakuk wusste ganz, ganz genau, was auf ihm zukommt. Und irgendwie Gott geht ins Gebet wahrscheinlich und hört seine eigene Stimme und redet mit sich selbst so und berät sich selbst und entscheidet sich doch für die Barmherzigkeit. Und dann passiert Folgendes. Er sagt, okay, Gottes Antwort war deutlich, dass er den Feind zerstören will. Er zerstört diesen Feind und dann fängt an mit Habakuk zu handeln. Wir sind jetzt Anfang Kapitel 2, also Kapitel 1 ist mal schon hinter uns, vorerst. Und dann sagt er zu Habakuk, wir machen jetzt erstmal den ersten Schritt. Wieso? Wenn Gott dein Feind etwas stärker macht, merkt ihr diesen Satz, dann hast du heute alles richtig getan. Wenn Gott dein Feind etwas erhöht, dann ist der Fall deines Feindes umso größer. Man macht Spaß zum Zuschauen. Es macht noch mehr Spaß zum Zuzuschauen. Was meinst du, ich als Iftner? Na komm, wir lassen das schon. Er hat schon gewusst, was ich sagen wollte. Wie schön ist das, wenn der FC Bayern Dortmund besiegt, zum Beispiel. Man hat immer Angst, aber gut. Den Sieg gehört den FC. Er ist einfach schön. Ich rede nicht so viel. Heute spielen sie nochmal. So, Gott sagt, wow, ich erhebe deinen Feind, aber nicht um dich kaputt zu machen, sondern dass sein Fall vor deinen Augen schöner und größer wird. Ja, so, dass du erkennst, dass das kein Zufall war, sondern nur der Allmächtige kann erheben und kann niederbrechen. Wenn dein Feind hochgeht, du sollst nicht im negativen Sinne sozusagen schadenfreudig sein, aber bereite dich auf ein Show vor des Himmels, der dir eine Präsentation von Gottes Macht, die du nie erwartet hast. Halleluja. Oh, come on. Und dann wirst du staunen, was der Allmächtige in deinem Leben tun kann. So, Gott will Barmherzigkeit zeigen und sagt Habakuk Folgendes. Er sagt zu Habakuk, du musst Folgendes auf Tafeln schreiben. Heftig. Und das hat ein Ziel. Gott fängt Schritt für Schritt an, zu antworten und zu wirken. Und so möchte ich gerade Habakuk Kapitel 2, Verse 4 und 5 noch einmal lesen. Und das ist der Befehl. Das musste Habakuk auf Tafeln schreiben, damit jeder es sieht. Gott proklamiert, ich komme jetzt auf die Bühne. Ich komme jetzt auf den Spielplatz. Jetzt präsentiere ich mich. Und dann passiert Folgendes. Nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Aha. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. So, was hat Gott mit den Kanaaniter gemacht? Sieg über jeden gegeben, unschlagbar gemacht. Richtig, dass die ewig stolz werden. Von Gott haben sie keinen Bezug, zu Gott haben sie keinen Bezug, keine Ahnung. Und dann sagt Gott, okay, nur der wird leben. Schreib, lass jeden lesen, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmutig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Das ist schon mal eine Kampfansage. Vers 5. Wer sich auf seinen Reichtümer verlässt, ach so, deswegen hat er sie richtig schon aufgepumpt, die Kanaaniter, betrügt sich selbst. Der Hochmutige zum zweiten Mal wird zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod. So quasi wie der Tod jeden Menschen verschlingt. Und die Kanaaniter haben durch viele Kriege viele, viele Menschen verschlungen, viele Völker erobert und so weiter und so fort. Er sagt, auch diese, wer sich auf